Ja, guten Abend miteinander. Ich will ganz kurz eine, wie soll ich sagen, Veränderung im Ablauf bekannt geben. Ich habe den heutigen Abend ein bisschen gekürzt und zusammengestrichen und habe dafür einen Teil, der morgen dran kommt, aber eigentlich zum Alten Testament gehört, schon heute vorgenommen. Und will dann damit den Abend abschließen und ich hoffe auch von der Seitenzahl her, die ich mir jetzt hier vorgenommen habe, dass es nicht so lang wird wie gestern. Gestern hatte ich den Eindruck, als ich sagte, also als ich mich gegen den Dogmatiker Emil Brunner wandte, und natürlich steht der nicht alleine da, sondern der vertritt eine allgemeine Meinung, und sagte, heilig ist keine moralische Qualität am Menschen, dass der eine oder andere sich gefragt hat, na hoppla, was ist es denn? Und kann man das denn wirklich so sagen? Und deswegen will ich darauf noch mal ganz kurz eingehen. Ist heilig eine moralische Qualität am Menschen? Von dem her, was ich sagte, was zu arbeiten versuchte am Alten Testament, muss man sagen, nein, ist es nicht. Dieses Heiligkeitsverständnis des Alten Testamentes ist uns fremd geworden. Und ich sagte ja, daran ist zum einen natürlich das Neue Testament schuld. Und deswegen ist es keine negative Beurteilung, wenn ich sage, das alttestamentliche Heiligkeitsverständnis ist uns fremd geworden. Wir müssen nicht wieder hin zu dem zurück. Wir müssen es nur verstehen. Also, das Neue Testament hat ein anderes Heiligkeitsverständnis, jedenfalls teilweise, und unsere abendländische Theologie, eben, die sich uns in Form der christlichen Dogmatik darstellt, beeinflusst von der griechisch-europäischen Kultur, macht uns dieses Heiligkeitsverständnis fremd. Denn hier gerade in der römisch-katholischen, frömmig im Moraltheologie, ist eben die Heiligkeit tatsächlich ein Frömmigkeitsideal des christlichen Menschen. Der römische Offizier Martinus wird als heilig gesprochener zum Sankt Martin. Sanctus heißt ja heilig. Ja? Sankt Martin, der heilige Martin. Warum wird er heilig gesprochen? Unter anderem, weil er einem frierenden Bettler in der Winterkälte hilft, indem er seinen Mantel durchschneidet und dem Bettler die eine Hälfte gibt und die andere Hälfte für sich nimmt. Hier sehen wir, insofern, ja, das ist also eine moralische Handlung, eine ethisch hochstehende Handlung. Wobei man sagen muss, auch der Martin sagt nicht genug, dass der Martin das gemacht hat, dass er den Mantel durchschneidet und eine Hälfte für sich nimmt und die andere Hälfte dem Bettler gibt. Aber dass man ihn deswegen heilig spricht, das ist irgendwie doch eine deutliche Abwendung vom Alten und Neuen Testament. Aber das prägt uns natürlich auch so, denn die Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts ist ja zum Teil auch eine Heiligungsbewegung gewesen, vor allen Dingen in den Brüdergemeinden. Die Brüdergemeinden, also freie evangelische Gemeinde, Grafe, die haben mehr eine pietistische Erweckungsbewegung gehabt. Die Brüdergemeinden, die waren mehr eine Heiligungsbewegung, ja, mal wieder eine Heiligungsbewegung. Es gibt ja immer wieder solche Heiligungsbewegungen. Und in meiner Kindheit, dann habe ich das gelernt. Ich komme ja aus der Brüdergemeinde. Ich wachse in der Heiligung. Wir müssen uns heiligen. Wir müssen in der Heiligung wachsen. Wie wachsen wir in der Heiligung? Ja, natürlich, wenn wir uns am Erfolg eines freien Feindes mitfreuen können, statt ihm diesen Erfolg zu missgönnen. Wir heiligen uns, wenn wir lernen, unsere Ungeduld zu bezwingen, wenn wir mit Sanft und Demut reagieren, wenn wir Bescheidenheit an den Tag legen. Wir heiligen uns, wenn wir anderen Menschen den Vortritt lassen und die eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Somit verstehen wir also unter dem Attribut Heiligung und heilig, Attribut heilig, vor allem eine moralische Qualität am Menschen, tatsächlich. Und wenn wir dann im Alten wie im Neuen Testament aus dem Mund Gottes hören, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, dann führt das uns in eine ausweglose Situation, denn wir wissen ja, wir können nicht so sinnlos sein wie Gott. Wenn heilig sein bedeutet, nichts falsch machen, nicht mehr sündigen, dann führt uns das einfach in eine ausweglose Situation. Und da könnte ich eine Wut kriegen auf diesen Gott. Ja? Der weiß doch, dass ich nicht ohne Sünde leben kann. Warum sagt er von mir, sei heilig? Ja? Das liegt nicht an diesem Gott, das liegt an unserem falschen Heiligungsbegriff. Also, wir spüren in unserem Verständnis von heilig und Heiligkeit die heillosen Folgen einer Deutung, die heilig nicht als Beziehungsbegriff versteht. Das hatten wir gestern gesehen. Denn heilig sein, das hast du heute Abend gerade nochmal so schön in einem Satz zusammengefasst, Klaus, ist Anteilhaber an der Heiligkeit Jahwes, in die Gemeinschaft des heiligen Gottes hineingenommen werden. Nicht aber sein in unserem Verhalten und Umgang miteinander. Aber das macht uns nicht zu Heiligen. Morgen werde ich vom Neuen Testament her sagen, was uns zu Heiligen macht. Also nirgends in der Bibel begegnet uns ein Heiligkeitsbegriff als moralischer Wert. Vielmehr sagt das Attribut heilig zuerst etwas über Gott aus. Und jetzt sage ich etwas ganz Wichtiges, nicht sehr verbreitet die Definition. Heilig heißt im Blick auf Gott, der ist ganz anders. Er ist nicht einzuordnen, er ist in keine theologische Schablone reinzukriegen, dieser Gott. Wenn man von Gottes Heiligkeit spricht, dann ist nicht so sehr die Ehrfurcht da, sondern es ist erstmal die Andersartigkeit Gottes gemeint. Gott ist eben nicht das Geschöpf, sondern der Schöpfer. Er ist kein Mensch, sondern ein Wesen, bei dem wir, wenn wir es definieren wollen, ins Stottern kommen. Das ist einfach so groß, dass es sich unserem menschlichen Verstand entzieht. Wir können Gott letztlich nicht definieren. Und das liegt an seiner Heiligkeit, weil er so ganz, ganz anders ist als der Mensch. Also die Rede von Gottes Heiligkeit markiert den absoluten, unendlichen, ehrlich auch etwas über den Menschen aus. Dann aber vor allem über Gottes Anderssein als der Mensch bestimmt, dieses Verhältnis. Und das heißt, durch den unüberbrückbaren Abstand zwischen Gott und Mensch macht Gottes Heiligkeit ihn für den Menschen unerreichbar. Ich habe das hier nochmal hingeschrieben. Das ist der profane Raum, in dem der Mensch lebt, ja, der nicht heilige Raum. Dieser Raum, der nach dem Sündenfall entstanden ist. Und hier ist der heilige Raum Gottes. Und der Mensch, der ist nicht in der Lage, in diesen Raum hineinzukommen. Geht er doch hinein, macht er das aus irgendwelchen mit magischen Manipulationen oder anders. Im Alten Testament wird davon öfter mal geredet, habe ich gestern kurz angedeutet, dann scheitert der Mensch daran, dann zerschellt er an dem heiligen Gott, wenn er dieses Anderssein Gottes nicht respektiert und sich in Gottes Harem begibt, in den Cherem Gottes, dann verfällt er dem Cherem, dem Bann. Das könnte man tatsächlich mit so einem Tabubereich vergleichen, den man in anderen Religionen kennt. Was ist jetzt aber die Ursache dafür, dass der Mensch in einem profanen Raum liegt und wohnt und lebt und Gott in einem heiligen Raum? So, als Gott die Welt geschaffen hat, war diese Welt Gottes Welt mit einem Menschen, der als Ebenbild Gottes lebte. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Leider durch Aristoteles sehr stark mit menschlichen Qualitäten verbunden, was überhaupt nicht der Fall ist. Weil ich ein bisschen Hebräisch kann. Zelem heißt Standbild. Das hebräische Wort für Bild, ja, ist im Hebräischen entweder eine Statue oder ein in Felsen gehauenes Relief. Der Mensch ist die Statue Gottes. Und jetzt müssen wir an die Antike denken. In der Antike hat man keinen Fernseher gehabt und konnte auch nicht per Internet die Menschen kontrollieren. Wie hat denn so ein Großkönig seine Landeroberungen regieren können. Er hat einfach ein Standbild von sich dort aufgestellt. Und damit wurde gesagt, dieses Land ist das der Herrschaftsbereich des Königs XY. Ja? So, das können wir auch im Alten Testament sehen. Tiglath-Pileser III. Im 8. 9. Jahrhundert vor Christi Geburt stellt sein Standbild auf und die Menschen, die im Herrschaftsbereich oder im Umfeld dieses Standbildes leben, respektieren diesen König, den großen assyrischen Großkönig, als ihren Herrn. Ja, der König Jehu hat sich vor ihm niedergeworfen, das kann man in Berlin sehen, im Pergamonmuseum, da ist ein Originalstandbild, eine Darstellung, wie der König Jehu sich fühlt, was sagte ich, Tiglath-Pileser, das war falsch, Salmanasser der Dritte wird dort dargestellt und wird zeigt, wie der Jehu sich ihm vor ihm niederwirft, wird auch genannt, mit Namen genannt und ihm Tribute überbringt. Der Jehu respektiert also das Standbild des Königs. Der Standbild repräsentiert den König. Im Standbild ist der König in dem Land anwesend. Und jetzt, Leute, übertragt es auf euch. Ich bin ein Standbild Gottes. So hat Gott sich den Menschen gedacht. Als Standbild repräsentiert der Mensch Gottes Gegenwart und Herrschaft hier auf dieser Erde. Also sagt das Standbild natürlich etwas von dem riesigen Adel des Menschen aus, aber auch sehr viel von seiner Begrenzung. Und das ist bei unserem aristotelisch geprägten Gottes-Ebenbild-Vorstellungen einfach gar nicht im Blick. Ja? Der Mensch ist auch nur Standbild des Königs und eben nicht König. Der Mensch ist nur der Repräsentant des Königs Gottes. Und dort, wo der Mensch ist, da und auf der Welt lebt, da will Gott herrschen. Da soll sich die Herrschaft des Königs selbst, den der das Standbild repräsentiert, verwirklichen. Und nur so kann man verstehen, wenn Gott zum Menschen sagt, ihr sollt über die Tiere und die ganze Welt und alles herrschen. Im Herrschen des Menschen über die Welt soll Gottes Herrschen über die Welt zum Ausdruck bringen kommen. Und dieses Herrschen ist ein Segen. Ja, wenn von der New Age Bewegung gesagt wird, der große Fehler und alles, was hier an Umweltzerstörung in unserem Land, in unserer Zeit geschieht, geht auf den biblischen Bericht zurück. Ja, du sollst über die Erde herrschen. Ja, was hat der Mensch gemacht? Das Herrschen des Menschen zerstört die Erde. Stimmt. Aber das kommt durch den Sündenfall. Der Mensch, der von Gott geschaffen wurde und unter der Herrschaft Gottes lebt, nicht selber König ist, sondern nur Standbild, der verwirklicht Gottes Herrschaft in seinem Herrschen über die Welt. Und diese Herrschaft Gottes ist Segen. Da hätte es keine Umweltverschmutzung gegeben. Da hätte es keine Ressourcenausbeutung gegeben, wie wir sie jetzt haben, sodass man doch irgendwann mal weiß, irgendwann mal kein Öl mehr und wir erfrieren hier alle im Winter, ja? Oder brauchen wieder Holz oder was? So. Und jetzt wisst ihr, was ich sagen will. Der Mensch als Standbild Gottes, unter der Herrschaft Gottes, lebt in dieser Welt mit seinem Gott zusammen. Diese Welt, die Alltagswelt des Menschen, ist heiliger Raum. Da sind Mensch und Gott in einem Garten, nicht? Abends kommt Gott, bei der Kühle des Tages kommt er in den Garten und die Menschen freuen sich schon darauf und dann fragen, na Leute, was habt ihr gemacht? Und die Mann und Frau erzählen von ihrem Leben da im Garten und haben schöne Gemeinschaft mit Gott. Versteht ihr? Gott ist mittendrin im Alltagsleben der Menschen. Das Alltagsleben des Menschen ist ein heiliges, weil Gott dabei ist, weil die Gemeinschaft des Menschen mit Gott intakt ist. Da gibt es diese Trennung nicht. Das finde ich total faszinierend. Das ist für mich die große Botschaft der Schöpfungsgeschichte. Ob das 6 Tage waren oder 6 Millionen Jahre, das ist mir total wurscht, ist dem Schreiber übrigens auch egal. Er will sagen, das Leben des Menschen war ein sinnvolles, erfülltes Leben, weil der Mensch sich nur als Standbild Gottes verstand und nicht als Gott selber, als König selber. Und jetzt sagt der König, sagt er das Standbild, ich bin selber König. Das ist der Sündenfall. Darüber habe ich am Sonntag gepredigt. Ich bin selber König. Ich will nicht länger Standbild sein. Ich brauche diesen Gott nicht über mir. Ich kann aus eigener Macht und Kraft entscheiden und herrschen. Und in dem Augenblick da zerbricht diese Einheit der Heiligen, der einen heiligen Welt. Dort, als der Mensch sich eigenmächtig nicht mehr seinem Schöpfer unterwirft, sondern sich die Welt eigenmächtig unterwirft. Damit ist der Mensch aus der vertrauten Gemeinschaft mit dem Heiligen hinausgetreten und zum Profanen geworden. Das ist hier der heilige Raum, der Himmel, sozusagen Gott, wo Gott wohnt. Und hier ist der Raum der Sünde, wo der Mensch als unheiliger, von Gott getrennter, Profaner lebt. Und in diesem Raum ist Gottes Heiligkeit nicht mehr Lebensquelle für den Menschen, wie vor dem Sündenfall, sondern Lebensbedrohung. Nach der Preisgabe seiner Gemeinschaft mit dem heiligen Gott ist dieser selbstprofanierte Mensch jemand, der keinen Zutritt mehr zum heiligen Gottesbereich hat. Und jetzt weiß er, was Sündersein bedeutet. Diese Erwähnung, die ich eben andeutete, in 1. Mose 3, Vers 8, dass Jahwe zur Zeit der Abendkühle den Menschen im Garten Eden besucht und nach ihm ruft, die hatte ja etwas von einem ursprünglichen Zustand angedeutet, in dem Gott mit Mann und Frau vertraute Gemeinschaft legte. Eben von dieser Welt, die nicht aufgeteilt war in einen heiligen und profanen Raum. Jetzt sagt die Geschichte von der Rebellion des Geschöpfes gegen seinen Schöpfer, und hier berühren sich die Sonntagspredigt mit dem heutigen Abend. Jetzt sagt diese Geschichte in 1. Mose 3, Vers 1 bis 7, dass es für den Rebellen diese Welt nicht mehr gibt. Gott vertreibt den Menschen aus dem Garten, aus dem Raum seiner bisher selbstverständlichen Gottesgemeinschaft. Und diese spielt sich, will ich nochmal sagen, mitten in seinem Alltag ab. Da hätte man nicht die Aufteilung in 6 Arbeitstage und einen Feiertag gehabt. Denn alles, was der Mensch tut, ist von Gott geheiligt. Jetzt sage ich schon mal im Voraus. Und das ist unser Privileg als Christen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, neue Schöpfung. Und da heiligt Gott alles, was ihr tut. Egal, ob ihr spült, habe ich schon in der Predigt gesagt, oder Autofahrt, oder Kindergeburtstag vorbereitet oder feiert, oder in der Bibel liest. Es ist alles von Gott geheiligt. In diesem neuen Leben, das Gott euch geschenkt hat. Das ist das Faszinierende am Christsein. Habe ich ja am Sonntag gesagt, Gott stellt hier einen ursprünglichen Zustand wieder her. So, ich finde es aufschlussreich, dass die Sündenfallerzählung nicht mit Gottes Fluchworten über die Rebellen ihren konsequenten Abschluss findet. Der wird ja zweimal verflucht, der Gott, und in seinen Gerichtsworten über den Menschen, einmal die Schlange und einmal den Erdboden. Das ist aber nicht das Ende, sondern die Vertreibung aus dem Garten. Und damit ratifiziert Gott den vom Menschen geschaffenen profanen Zustand seiner Lebenswelt. Der Cherub, der mit dem flammenden Schwert dem Menschen den Weg zum Garten Eden verwehrt, macht die Trennung des heiligen göttlichen Bereichs Garten Eden vom jetzt profanen menschlichen Bereich sichtbar. Übrigens ist die Aufgabe der Cheruben immer wieder. Ja? Sie sind ja auch in Tempelwände oder Vorhänge eingewebt, um den Israeliten, der ins Heiligtum geht, vor Gott zu schützen. Oder auch die Menschen im Heiligtum vor Gott zu schützen, vielleicht auch von außen, dass man, wenn man von außen kommt, Gott nicht zu nahe kommt. Oder auch die Cheruben über der Bundeslade mit ihren ausgebreiteten Flügeln schützen den Menschen, der sich da vor Gott niederwirft und dabei in Gedanken sich vorstellt, Gott sitzt oben über den Cheruben, er thront über ihnen. Und da schützen dann die Cheruben den Menschen vor einer zu unmittelbaren Berührung mit Gott. Also der Garten als Alltagswelt des Menschen, in dem er mit Gott der Mensch mit Gott und Gott mit dem Menschen selbstverständliche Gemeinschaft legte, dieser Raum ist jetzt für den profan gewordenen Sünder gleichsam hochheilig, das heißt tabu, nicht betretbar. Der Cherub sorgt dafür, dass man nicht wieder zurück kann. Die Grundbestimmung des Sünders lautet also, keinen Zugang zu dem ganz anderen, keinen Zugang zu dem Heiligen. Radikal von Gott getrennt. Eben dies ist ja auch, das habe ich gestern versucht klarzumachen, der Zustand des kultisch unreinen Israeliten. Radikal von Gott getrennt. Ganz wichtiger Gedanke. Ja, der Sündenfall trennt die Menschen radikal von Gott und die kultische Unreinheit sagt das selber aus. Das wäre natürlich eine traurige Angelegenheit, aber es gibt noch mehr zu sagen. Gott durchbricht nämlich diese Trennung, schon für das alttestamentliche Gottesvolk Israel. Und zwar erlebt Israel als das einzige Volk in der Weltgeschichte, dass sich der heilige Gott ihm in Gnade zuwendet. Jahwe beruft Abram aus der Völkerwelt. Er gibt ihm eine Heilsverheißung, Sohn und Land, und löst diese Heilsverheißung auch ein. Jahwe rettet das kleine Sklavenvolk der Hebräer vor den ägyptischen Ausrottungsabsichten und führt es selber in das zugesprochene Land Kanaan hinein. Führt es mitten in die Erfüllung der Verheißung hinein. Das ist Gottes gnädiges Handeln an Israel. Und damit hat Jahwe sich diesem elenden Sklavenhaufen für immer in Liebe und in Treue verbunden. Mit der Erfüllung der Heilsverheißung nun ereignet sich für Israel etwas in der gesamten Welt Einmaliges. Der Retter verbindet sich mit den Geretteten. Der Retter verbindet sich mit den Geretteten. Das heißt, Israel darf Gemeinschaft mit dem Retter haben. Es gibt für den sündigen, unheiligen, profanen Menschen wieder die Möglichkeit, mit dem heiligen Gott in Beziehung zu treten, weil Gott für Israel die Tür öffnet. In der Rettung nimmt er dieses Volk in seine Gemeinschaft hinein. Jahwe schenkt diese Gemeinschaft seinem Volk in der Erwählung und Erlösung. Das sagt auch ganz kurz ein Text aus dem Heiligkeitstext, 3. Mose 20, Vers 26, 19, Vers 36. Gott schenkt seinem Volk in der Erwählung und Erlösung seine Heiligkeit. Es ist die Gemeinschaft zwischen dem Retter und den Geretteten, die Heiligkeit Israels. Es ist die Gemeinschaft zwischen dem Gott, der eine Verheißung zusagt und einlöst, und denen, die diese Verheißung in Empfang nehmen dürfen und darin mit Heil beschenkt werden. Die Landgabe ist im eigentlichen Sinne Heil für Israel, in der sie Gottes Nähe und Gemeinschaft erfahren, handgreiflich. Von ihrem Gott geheiligt werden in der Landgabe, in Rettung aus Ägypten. So sagt es 3. Mose 20, Vers 8b, da sagt Gott, ich bin Jahwe, haben wir gestern Abend noch gelesen. Ich bin Jahwe, der euch heiligt. Und in dem Zusammenhang kommt dann eben auch die Rettung aus Ägypten und die Landgabe zur Sprache. Die Ursache für Israels Verhalten, gut zu hören, für Israels Heiligkeit, die Ursache für Israels Heiligkeit ist also nicht ein Verhalten dieses Volkes, sondern sein Verhältnis zu Gott. Nicht ein Verhalten dieses Volkes, sondern sein Verhältnis zu Gott. Und dieses Verhältnis bezieht seine Berechtigung und Realität aus Jahwes Rettungstat. Damit ist Israels Heiligkeit ebenso wie seine Gottesgemeinschaft die Heilsgabe eines rettenden Gottes. Das ist Israels Heiligkeit, von Gott geschenkt, in der Rettung aus der Sklaverei übereignet, in der Landgabe seinem Volk übereignet. Und jetzt ein ganz wichtiger Gedanke. Da ist ja auch wieder sowas wie ein ursprünglicher Zustand wiederhergestellt worden. Ja? Jetzt müsste ich jetzt hier mit Rot hinschreiben. Das ist allerdings der Unterschied. Heiligtum. Ja? Und Christa hatte ich gestern geschrieben, heute trennt man das ja. Priester im Heiligtum, vermittelt durch die Priester, das will ich von gestern nicht alles wiederholen, kann jetzt Israel mit Yahweh Gemeinschaft haben. Und zwar die unmittelbarste und konkreteste Gemeinschaft, die man sich im Alten Bund vorstellt. Also, Israel kann als einziges Volk der Heilsgeschichte, anders als der Rest der Menschheit, mit Gott wieder in ein Gemeinschaftsverhältnis eintreten. Aber das bedeutet nicht, dass Israel von Gott in den Garten Eden zurückgebracht wird. Nein, Yahweh katapultiert sein erlöstes Volk nicht aus den Zusammenhängen der gefallenen, sündigen Welt hinaus. Hätten die sich ja manchmal auch gewünscht. Und das kann ich jetzt gleich auch sagen, deswegen könnt ihr das so direkt für euch übernehmen. Das gilt auch für Christen. Ich wünsche mir das auch manchmal, dass Gott mich hinaus katapultiert hätte aus dieser irdischen Welt, dass ich nicht mehr sündigen würde, dass ich nicht mehr krank werde, dass ich nicht mehr depressiv werde, dass ich, was weiß ich nicht mehr, ja, dass ich diesen Bedingungen dieser Welt entnommen werde, nur noch glücklich mit meinem Herrn zusammen. Hat er aber nicht gemacht. Wir leben hier in Europa oder in dieser Welt und nicht im Garten Eden. Warum auch immer, die Frage kann ich nicht beantworten, warum. Hat Gott auch nicht im Alten Testament und weder im Alten noch im Neuen Testament gesagt. Aber das ist ein wichtiger Gedanke. Auf der einen Seite ist für Israel der alte Zustand, Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt, aber nur unter den Bedingungen der alten Welt. Und die Bedingungen der veralteten Welt machen den Tempel für Israel oder die Stiftshütte notwendig. Auch als erwähltes und gerettetes Volk lebt Israel weiterhin mit der Realität der Sünde. Und das möchte ich sagen, das hat mir geistlich unendlich viel geholfen. Ich erlebe immer wieder, gerade bin ja 30 Jahre im Wilderness gewesen, ja. Und eigentlich all die 30 Jahre, die ich im Wilderness Lehrer war, habe ich immer wieder Schüler getroffen mit derselben Sehnsucht, die ich ja auch habe. Eine unmittelbare Erfahrung mit Gott zu haben, die nicht durch die Brechung des Glaubens vermittelt wird. Hinausgenommen zu werden aus dieser Welt. Geistliche Erfahrungen, die bieten wir dann an und sagen, das und das habe ich erlebt, das lohnt sich, das ist super toll. Und manchmal vermitteln wir dabei den Eindruck, ich habe mal so ein Buch aus eines Charismatikers gelesen, der sagte, ich brauchte nur in Zungen zu reden, da war ich nur in der heilen Welt Gottes. Ja? Aber diese Sehnsucht erfüllt Gott uns nicht. Und ich glaube, dass dieser Mann nicht recht hat, dass er sich was vorgemacht hat. Wir müssen einfach damit leben, dass wir Zweifel haben, dass wir unglücklich sind, dass wir Jesus nicht immer so erleben, wie wir wollen, dass wir nicht immer die Freude zum Beten haben. Das ist der Tribut, den wir zahlen, der damit zusammenhängt, dass Gott uns dieser Welt nicht entnimmt. Und das befreit mich unendlich. Na gut, ich bin vielleicht sensibler als mancher von euch hier, aber das hat mich immer unter Druck gesetzt, wenn ich beim Beten nicht die Freude hatte, die ich eigentlich meinte haben zu müssen. Und wenn das Reden mit Gott nicht das Schönste am Tag war, muss es nicht sein. Ich bin und bleibe hier Mensch in dieser Welt. Und das darf ich auch sein, das kann ich und soll ich auch respektieren. Damit gebe ich auch Gott wiederum die Ehre. Ich will nicht fliehen aus dieser Welt. Wenn man das jetzt in kultische Kategorien umsetzt, heißt das, in der Welt, der Mensch lebt in der Welt der Sünde, in einer Welt mit der Realität der Sünde, in der Welt des Profanen, des Unheiligen. Ja, Israel erfährt, dass die Gabe der Gottesgemeinschaft je und je und je und je neu durch die Sünde bedroht ist, eben durch diesen grundlegenden Zustand der Trennung des Menschen von Gott. Diesen Zustand, den Yahweh für Israel nicht aufhebt. Diese Sündenrealität, Sündenrealität begegnet Israel nun immer wieder neu, auf unterschiedliche Weise und nicht zuletzt in den verschiedenen Formen kultischer Unreinheit. Jetzt habe ich euch eine theologische Antwort gegeben, warum der Israelit immer wieder kultisch unrein wird. Weil Gott ihn in diesen Weltbezügen lässt und da nicht herausnimmt. So ist die Heilsgabe der Gottesgemeinschaft für den alten Israeliten nie ein für alle Mal da. Da ist nie dauerhafte Lebensrealität. Diese Erfahrung macht dem Jahwe-Volk bewusst, wie grundlegend der Einbruch der Sünde in die Welt den Menschen aus der Gottesgemeinschaft hinausgeschleudert hat, aus dem Heil ins Unheil gestoßen hat. Das ist für mich die theologische Begründung, oder so verstehe ich den Sinn der kultischen Unreinheit, dass der Hebräer sich immer wieder kultisch verunreinigt und vor allen Dingen auch an Dingen, für die er nichts kann, Blutberührung, Leichen anfassen, Kinder zeugen und so weiter, Dinge, denen er immer wieder begegnet und ausgesetzt ist, da merkt der Hebräer immer wieder, das sind die Folgen der Sünde. Gott hat uns nicht herausgenommen aus den Folgen der Sünde. Also Geschwister, ich bin auf der einen Seite sehr darauf bedacht, oder sagen wir mal so, von einem armen Leute Christentum total geschädigt. Ja? Ich finde es katastrophal, dass wir so viel von unserer Sünde reden und so wenig von unserer Lösung. Aber die Sünde, den Gedanken an die Sünde nicht uns immer wieder beherrschen zu lassen, bedeutet nicht, Sünde einfach zu verschweigen oder zu sagen, die gibt's nicht. Das ist heute in der evangelischen Theologie sehr weit verbreitet. Ich kann doch nicht von einem Gott reden, der seinen Sohn für Sünde opfert. Und dann stellt immer wieder die Neigung, auch bei Evangelikalen fest, hat mir mal jemand gesagt, ein ehemaliger Schüler, in einer evangelikalen Gemeinde sagt er, wer Jesus nicht kennt, kommt in die Hölle. Der wird halt nicht mehr wieder eingeladen, weil er davon spricht, dass einer, der Jesus nicht folgt, kein ewiges Leben kriegt. Ja? Also das geht nicht an uns Evangelikalen vorbei, dass wir einfach das Faktum und den Tatbestand des Sünderseins ignorieren wollen. Das dürfen wir nicht. So wenig wir uns der Macht der Sünde einfach preisgeben dürfen und verzweifeln müssen, weil wir Sünder sind, und nicht immer nur so ein Jammer Christensein führen darüber, wie schlecht und unfähig und unbrauchbar wir sind, so wenig dürfen wir die Realität und das Faktum der Sünde einfach wegstreichen. Die kultische Unreinheit der Israeliten zeigt es, wie gravierend die Sünde den Menschen aus der Gemeinschaft Gottes hinausgestoßen hat. Und am klarsten zeigt dies ja das, was ich gestern ganz zum Schluss sagte, das Schicksal der Leprakranken. Sie zeigen, dass der Zustand des Menschen vor Gott letztlich der eines Toten ist. Tot bei lebendigem Leib. Sie können bis zu ihrem Ableben auf der Welt keine Gemeinschaft mit Gott haben, weil diese kultisch unrein machende Krankheit nie wieder heilt. Der können sie nie mehr entkommen. Und sie können ihr Leben lang nicht mehr mit Gott in Gemeinschaft sein. Ein ganz elendes Dasein für den Hebräer. Ausgestoßen von Gott und Menschen, fristen sie vor den Toren ihrer Stadt, von allen gemieden, beschimpft und verflucht, ein elendes Dasein. Und dieses Dasein kann weder von ihnen, den Unreinen, noch von den Reinen als Leben gerechtfertigt werden. So repräsentiert der kultisch Unreine, speziell als Angehöriger des erlösten Volkes Gottes und Volkes Israel, in seiner Unfähigkeit in Jahwes Gemeinschaft zu bleiben, dauerhaft zu bleiben, den Grundzustand des Sünders als Gottloser. Das ist meine letzte Erklärung dafür, dass Gott diese Institution der kultischen Unreinheit nicht aufgehoben hat oder in sein Volk hineingibt. Und jetzt möchte ich dieses Phänomen der kultischen Unreinheit als letzten Gedanken zu diesem Teil hier im Licht von der Sünde im Garten Eden und der Rettung Jahwes noch einmal beleuchten oder noch einmal ausführen. Für mich ergibt sich daraus, aus dem, was ich sagte, ein wichtiges Resultat. Die kultische Unreinheit sagt etwas Wesentliches über die Sünde aus und über die Macht, mit der sie die ganze menschliche Existenz bestimmt. Dieser Sündenmacht können sich auch die Glieder des erlösten und erwählten Jahwe-Volkes immer nur zeitweilig entziehen. Die Sünde ist also der bleibende, bedrohende Hintergrund im Leben des erlösten Gottesvolkes Israel. Und nur von hier aus kann man nachvollziehen, dass ein Hebräer von Jahwe radikal selbst durch ein Verhalten getrennt wird, das gottgemäß ist, Zeugung oder Grablegung oder durch Ungewalt über ihn kommende Verhältnisse, so wie Menstruation, Samenabgang oder etwas, das sich eben seiner Verantwortung entzieht. Das redet von der Macht der Sünde. Neben diesem grundsätzlichen dogmatischen Deutungsversuch tritt nun aber noch ein konkreter, der sich aus der Beobachtung am Heiligkeitsgesetz selbst ergibt. Und das ist für mich dann eine zweite Erklärung, warum ein Mensch, natürlich bedingt durch den Sündenfall, sich an bestimmten Dingen kultisch unrein macht. Ich nenne hier drei Dinge. Das habe ich gestern schon angedeutet. Unrein wird der Israelit durch Kontakt mit Blut. Und wir wissen aber, dass Blut der Träger des Lebens ist. Es wird immer wieder gesagt, nicht nur im Blut ist das Leben, sondern manchmal wird auch gesagt, das Leben, das Blut, das ist das Leben. Und wenn Blut ausfließt, ist Leben nicht mehr da. Blut kann mit Leben identifiziert werden. Unrein wird der Israelit bei Zeugung und Geburt eines Menschen, also im Zusammenhang mit der Entstehung neuen Lebens. Und unrein wird der Israelit schließlich durch den Körperkontakt mit Gestorbenen, also im Zusammenhang mit dem Ende des Lebens, bei Mensch und Tier. So, ein, zwei Leute haben das jetzt gestern Abend nach der Veranstaltung schon von mir gehört, denen ist es jetzt bekannt. Diese drei Dinge finde ich ganz wichtig. Bestimmte Ursachen einer kultischen Verunreinigung scheinen also elementar etwas mit dem Tod und dem Leben zu tun zu haben. Genauer mit Entstehung und Beendigung von Leben. Jedenfalls bei bestimmten Arten der Verunreinigung. Und wenn ich jetzt versuche, das theologisch einzuordnen, führt es mich zur Urgeschichte oder in der Sündenfallgeschichte, aber auch die Kapitel 4 bis 11, die danach kommen, die ganze Urgeschichte. Die Urgeschichte zeigt ja, dass die Sünde nicht, hatte ich am Sonntag gesagt, die Summe ethischer Vergehen ist, stehlen, lügen, töten, sondern das Heraustreten des Menschen aus der herrschaftlichen Gemeinschaft des Schöpfers mit seinem Geschöpf. Sünde ist der Anspruch des Geschöpfes, Gott auf Augenhöhe begegnen zu wollen. Und somit, was heißt das denn? Ja, das heißt ja, sein Leben nicht mehr aus Gottes Hand zu empfangen, sondern sich selbst zu ermöglichen. Das war so am Sonntag meine Botschaft. Und hier will ich nur noch hinzufügen, es gibt in der Urgeschichte eine ganz interessante Formulierung, gerade beim Turbau, in der Turmbaugeschichte. Da sagen die Menschen, wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen uns einen Namen machen. Das heißt in der Antike so viel, wir machen uns selber. Denn der Name ist immer der Träger der Person. Eine Person ohne Namen gibt's nicht. Ja? Der Name ist immer der Beweis, dass eine Person existiert. Das ist ganz wichtig für das Verständnis Gottes Namens. Ja? Die erste Botschaft ist, diesen Gott gibt es, der hat einen Namen. Ja? So. Und das gilt auch von Menschen. Der Name eines Menschen ist der Beweis für dessen Existenz. Wir machen uns einen Namen, das heißt, wir machen uns selber. Wir schaffen unsere Existenz aus eigener Kraft. Das ist Sünde. Der Griff nach dem Leben, das man nicht aus Gottes Hand nimmt, sondern sich selber greift. Darin ist dann der Mensch im Sündenfall wird der Mensch zum Herrn über Anfang und Ende seines Lebens. Und das ist ja auch der eigentliche Sinn, weshalb der Mensch, als Gott ihm nachher schließlich doch noch erlaubt, Tiere zu essen, also Fleisch zu essen, verboten bekommt, das Blut zu verzehren. Über das Leben darf er sich nicht bemächtigen. Das Leben muss er auf die Erde zurück ausgießen, das heißt immer an Gott zurückgeben. Ja? Also wenn der Bauer Äpfel einfach auf der Erde verderben lässt, heißt das, ich habe die Äpfel nicht in meine Verfügung genommen, sondern ich habe die Äpfel Gott gegeben. Etwas auf der Erde fallen lassen bedeutet, dem geben, dem die Erde gehört. Ja? Das ist der Sinn. Der Mensch soll auch, wenn er Fleisch isst, das Anspruch auf das Leben dieses Tieres respektieren. Gottes Anspruch auf das Leben des Tieres respektieren. Und wenn man jetzt einen Menschen tötet, dann hat man eben auch im Blick auf den Menschen Gottes Anspruch auf das Leben des anderen Menschen nicht respektiert. Das ist die eigentliche Sünde. Dass man Gottes Anspruch auf den Menschen nicht respektiert. Und darum heißt es Leben für Leben. Also, der Mensch, der sich zum Herrn über den Anfang und das Ende seines Lebens macht, erfährt beim Zeugen von Kindern den Anfang eines Lebens und der Geburt, wird immer konfrontiert mit seiner Sünde. Und im Sterben wird er auch konfrontiert mit seiner Sünde. Denn es ist allein Gott, der dem Menschen den Anfang setzt und das Ende setzt. Das ist der Gedanke. Und der Mensch soll nicht dem Leben das Ende setzen. Aber der Mensch, der gegen Gott rebelliert, sagt jetzt, ich kann meinen Anfang selber bestimmen und das Ende auch selber bestimmen. Das ist ja die Situation in unserer Gesellschaft schon ziemlich weit und breit. Den Anfang eines Lebens zu bestimmen per Pille und das Ende eines Lebens zu bestimmen in unterschiedlichen Formen. Immer da, wo der Mensch mit dem Anfang oder dem Ende eines Lebens konfrontiert wird, trägt er die radikale Folge der Sünde, nämlich die absolute Trennung von seinem Schöpfer und Herrn. Eben wenn er mit Blut oder mit Zeugung oder mit Geburt oder mit Toten in Berührung kommt. Der Anspruch des Geschöpfs, als Herr über Leben und Tod aufzutreten, konkret Anfang und Ende des Lebens Gott aus der Hand in die eigene Hand zu nehmen, entlarvt die todbringende, weil vom Herrn des Lebens trennende Potenz der Sünde. Ich bin hier in 5 Minuten gleich durch, dann könnt ihr Fragen stellen, auch zu dem, meinetwegen, zum Einnehmen der Pille. Also, wenn die Männer und Frauen Israels dann doch die Möglichkeit bekommen, sich durch rituelle Waschungen und Reinigungsopfer zu heiligen, dann ist das ein Gnadengeschenk Gottes. Der kultische Reinigungsakt, der die rituelle Ursache des Getrenntseins beseitigt und der den Zustand der Unreinheit beendet, schafft ja die Voraussetzung dafür, dass der Mensch dem Bereich der Welt Gottes wieder zugehören darf. Der Reingewordene wird erneut in die Gemeinschaft mit Gott aufgenommen, weil er wieder unter Gottes Verfügung steht. Das ist der Sinn des Opferns. Der Priester erwirkt Sühnung bei Jahwe und anschließend sagt er, Tahoata, rein bist du. Und dann darf, das ist der Sinn, er muss ja dann, Jesus schickt ja auch immer die kultisch unreinen Reingewordenen zum Priester und sagt, zeig dich dem Priester. Der Priester muss das begutachten und dann sagt der Priester, rein bist du. Du darfst wieder mit Gott in Gemeinschaft leben und du darfst auch wieder in Gottesdienst gehen. Ich will das von gestern jetzt nicht wiederholen, warum das nicht möglich ist für den kultisch Unreinen. Man darf wieder im Gottesdienst mit Gott Gemeinschaft haben, als Reingewordener. Man gehört wieder zur Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit den Gläubigen hinzu. Also, abschließend will ich sagen, es gibt 2 Möglichkeiten, sich zu heiligen. A, sich als heilig erweisen durch Vermeidung einer möglichen kultischen Verunreinigung, zum Beispiel durch Verzicht auf den Genuss von Aas. Und es gibt die Möglichkeit, sich durch rituelle Waschungen und durch Priesteropfer dieser Unreinheit zu entledigen und dann wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen zu können. So ist also die kultische Unreinheit nie ein endgültiges Schicksal, es sei denn, man wird diese kultische Unreinheit aus irgendeinem Grund nicht mehr los, wie etwa bei der Lepra. Sonst kann man aber immer wieder in die Gottesgemeinschaft hineinkommen. Und einer hat das gestern schon im Gespräch gesagt, hinterher, ja, also diese rituellen Reinigungsakte, die machen einen recht automatischen oder schematischen Eindruck. Das ist auch so. Und das ist, glaube ich, ganz bewusst so von Gott gedacht. Er will damit den Menschen, die von Gott getrennt werden durch kultische Unreinheit, sagen, es gibt wieder einen Weg zurück in meine Gemeinschaft und in die Gemeinschaft mit dem Volk Gottes. Soweit erstmal. Ich denke, ich mache mal hier erstmal die erste Pause, obwohl es schon 8:50 ist. Und wir können ja dann Fragen besprechen, 1-2 Fragen vielleicht nochmal. Und dann möchte ich zu dem anderen, einer anderen Form der Heiligkeit Gottes kommen. Die ist mir noch, sie liegt noch sehr am Herzen.
Ist die Frage, ob wir Fragen zusammenkriegen oder ob wir sagen, wir setzen einfach weiter fort.
Ja, das ist auch eine gute Frage.
Ja, ich schlage einfach vor, Bernd, du machst einfach weiter.
Ja, gut, okay.
Ja, damit das nicht untergeht.
Ja, ist gut.
Und anschließend geben wir noch kurz Raum für Fragen, wenn Fragen da sind. Ansonsten steht Bernd sicherlich noch hinterher für Gespräche
bis 11:30
zur Verfügung. Bisher, Bernd, ist es total spannend. Lass uns weiter fortfahren.
Gut, okay. Was ich hier euch versucht habe zu präsentieren, ist, da habe ich ja gestern ganz besonderen Wert drauf gelegt, eine Heiligkeit, die immer etwas mit dem Gottesdienst zu tun hat, ja, mit der Begegnung des Menschen im Gottesdienst, die hier durch den Priester vermittelt wird. Es gibt aber auch noch andere Aussagen über Gottes Heiligkeit, die nicht in einem kultischen Zusammenhang stehen. Das Interessante ist ja, dass hier bei der kultischen Heiligkeit immer mehr hauptsächlich von der Heiligkeit des Menschen die Rede ist oder von dem unheiligen Zustand des Menschen, dass dabei gar nicht von Gottes Heiligkeit die Rede ist. Aber es gibt Texte, in denen explizit von Gottes Heiligkeit die Rede ist. Und das sind heilsgeschichtliche Texte, also Texte, die davon reden, wie Gott Verheißung macht, wie Gott die Verheißung erfüllt, wie Gott Israel aus Ägypten herausholt und seinem Volk dieses Land gibt. Oder dieses Land auch bewahrt oder auch wegnimmt und dann und schließlich dann auch wiedergibt. Also, weil diese andere Form der Heiligkeit, die auch ausdrücklich von Gott, dem Heiligen, spricht, in heilsgeschichtlichen Texten vorkommt, habe ich diese mal die heilsgeschichtliche Heiligkeit Gottes genannt. Das eine ist die kultische Heiligkeit, Heiligkeitskategorie, die andere ist die heilsgeschichtliche Heiligkeitskategorie. Ich will das exemplarisch an einem Gerichtswort des Propheten Hosea zeigen. Also, Hosea 11 ist das. Hier eröffnet der Prophet Hosea als Jahwes Stellvertreter im Gericht einen Prozess des Vaters Jahwe gegen seinen Sohn Israel. Kapitel Hosea 11, Vers 1 bis 9. Nun, das ist erstaunlich, der eigene Vater verklagt seinen Sohn. Das gibt es öfter im alten Israel. Das wird sogar geregelt. Im 5. Mose, Kapitel 21, gibt es einen Text, wie sich Eltern einem störrischen Sohn gegenüber verhalten sollen. Geschwister, hier begegnen wir uralten, uneuropäischen Gesellschaftsnormen und Verhaltensweisen, die wir, ich habe das gestern schon angedeutet, vielleicht bei manchen Deutschen mit Migrationshintergrund, die aus Anatolien oder Syrien oder im Irak kommen, noch feststellen können. Da, wo Familien- und Sippengerichtsbarkeit betrieben wird. Das gibt's ja auch heute. Das ist ja das große Problem in unserer Gesellschaft. Ja, dass in Sippen, die Sippenältesten, sagen wir mal in türkischen Sippen, die regeln da alles. Und das macht nicht mehr der deutsche Richter, sondern es wird vom Clan gemacht. Ja, von dem Clanältesten und Oberhaupt. Ja, eine gefährliche Form einer kulturellen Parallelität oder rechtlichen, juristischen Parallelstrukturen. Aber sowas haben wir auch. Da bringen also Vater und Mutter ihren Sohn, einen störrischen Sohn, vors Gericht ins Tor zu den Ältesten der Stadt und sagen, dieser, unser Sohn, ist ein Säufer und Trinker und ein Tunichtgut und wir haben versucht, ihn zu schlagen und mit guten Worten zu überreden. Es hilft alles nichts. Der stört nicht nur die Familiengemeinschaft, sondern er bedroht auch die gesamte Stadtgemeinschaft oder Dorfgemeinschaft oder Sippengemeinschaft. Und dann müssen die Ältesten nachforschen, ob die Eltern nur was gegen den Sohn haben und ihn loswerden wollen oder ob das wirklich wahr ist, was sie sagen und zutrifft. Und wenn es zutrifft, dann wird dieser Sohn gesteinigt. Steht im 5. Mose drin. Müssen wir irgendwie mit klarkommen. Es ist aber eben nicht unsere Kultur. So, und so ein Prozess findet hier statt. Hier ist Gott der Vater und Israel der Sohn, der störrische Sohn, der vor Gericht gezerrt wird. Zu Beginn des Prozesses ruft Gott seinem Sohn Israel erstmal in Erinnerung, wie liebevoll und fürsorglich er sich als Vater um sein Kind gekümmert hat. Das ist beeindruckend. Ich habe den total gerne übersetzt. Ja, der ist schlecht erhalten. Es gibt viele Lesarten, aber eine ist schöner als die andere. Ich kann hier nicht alle wiedergeben. Er hat sich voll und ganz um seinen Sohn gekümmert, liebevoll und fürsorglich. Er hat das kleine hilflose Wesen großgezogen und lebenstüchtig gemacht. Er hat es auf den Arm genommen, liebevoll mit ihm geschmust. Er hat sich zu ihm herabgeneigt und ihm zu essen gegeben. Das mache ich immer gerne bei meinen Enkelkindern, mich auf so ein Kinderstühlchen setzen, damit er auf Augenhöhe ist. Ja, sagt Gott von sich, ich bin mit meinem kleinen Sohn Israel auf Augenhöhe gegangen, um es zu füttern, um diesen Sohn zu füttern. Ich habe es in seine Patschehände genommen und habe ihm die ersten Schritte beigebracht. Ich, der Vater, so habe ich diesen Sohn geliebt und großgezogen und gefördert. Und was macht er, als er laufen kann? Das Erste, was er macht, er läuft weg von mir. Und schmeißt sich anderen Göttern an den Hals. Und dankt denen dafür, was nicht die ihm gegeben haben, sondern was ich ihm gegeben habe. Dafür bedankt er sich bei den anderen Göttern, bei den anderen Vätern. Bei Baal und Astarte, bei Dagon und was weiß ich nicht, wie alle heißen. Von denen erbettelt er sich jetzt, was er braucht. Ihnen dankt er für das, was nicht sie ihm gegeben haben, sondern sein liebender Vater Jahwe. Und das geht jetzt schon so lange, wie sich die beiden kennen. Historisch betrachtet von der Versorgung in der Wüste Sinai an bis in die Gegenwart. So fängt der Text an, als Israel jung war. Da gewann ich ihn lieb in der Wüste. Das ist die Wüstenwanderung. Jahrhundert für Jahrhundert ist dieser Sohn seinem Vater weggelaufen und hat die Liebe des Vaters in den Wind geschlagen. Aber jetzt ist Schluss. Die Geduld des Vaters hat ein Ende. Endgültig. Das Schwert, so kündigt Hosea an, das Schwert der Feinde Israels wird im Land kreisen und dem Geschwätz der Schwätzer ein Ende bereiten. Das ist die Urteilsverkündigung. Und danach herrscht erst einmal Schweigen. Beim Vater wie beim Sohn. Beim Letzteren kein Wort der Reue, kein Schuldeingeständnis. Plötzlich beginnt der Vater wieder. Unvermittelt bricht es aus ihm heraus. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim, ist der Hauptstamm des Nordreiches und steht oft für ganz Israel. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich dem Totalgericht ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben, wie damals Adma? Wie könnte ich dich wie Zeboim gleich machen? Dich Zeboim gleich machen, zwei Städte, die Gott im Erdboden gleich gemacht hatte. Und dann, mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Nein, nicht ausführen will ich meinen glühenden Zorn. Will nicht noch einmal Ephraim vernichten, denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. In deiner Mitte der Heilige. Darum will ich nicht in Zornglut zu dir kommen. In diesem Rechtsprozess ist die Rechtslage eigentlich völlig klar. Dem unverbesserlich störrischen Sohn namens Israel gebührt eben nichts anderes als die Todesstrafe. Und das hat in Israel, Hosea hat ja eine Menge Zuhörer, die ganze Stadt hört ihm zu, ja, das hat jeder in Israel sofort verstanden. Denn jeder wusste aus der Tora, eben aus dem 5. Buch Mose, ein Sohn, der sich permanent der Erziehung durch die Eltern widersetzt, soll gesteinigt werden, falls sich die Anklage nach gründlicher Prüfung durch die Ältesten bewahrheitet. Jahwe hatte mehr als irgendein menschlicher Vater Liebe und Fürsorge in seinen Sohn Israel investiert. Das stellt Hosea in aller Ausführlichkeit klar. Aber alles, was der Vater Jahwe damit erreicht, ist eine bodenlose Rücksichtslosigkeit und Eigenwürdigkeit in der Antwort des Undankes bei dem Sohn. Und so lautet denn auch das Todesurteil über den Sohn. Gericht durch die Assyrer. Ein Gericht, das der staatlichen Existenz des Nordreiches Israel und damit dessen Heilsgeschichte ein Ende bereitet. Der gemeinsamen Geschichte mit dem Vater Jahwe. Und mit Trauer muss der Vater dabei feststellen, dass seine Gerichtsankündigung bei dem Sohn nichts bewirkt und auch nicht bewirken wird. So sagt er denn, aber mein Volk bleibt verstrickt in die Abkehr von mir, nachdem ich ihm das Gericht angekündigt habe. Ruft man dieses Volk nach oben, bringt man es doch nicht insgesamt dazu, sich zu erheben. So das enttäuschende Fazit des liebenden, um seinen Sohn Israel trauernden Gottes. Dieser Satz, letzte Satz, der macht klar, dass Gott nicht mit der geringsten Regung von Schuldeinsicht, Reue oder gar Umkehr seines Sohnes rechnen kann und auch nicht rechnet. Doch dann geht Gott nicht mehr mit seinem Sohn ins Gericht, sondern mit sich zu Rate. Und dabei geschieht etwas Erstaunliches. Jahwes Mitleid siegt über seinen Zorn. Nicht über seine Heiligkeit, über seinen Zorn. Sein Herz richtet sich nicht gegen seinen Sohn, sondern gegen sich selbst. Mein Herz wendet sich gegen mich, sagt er. In Aufruhr ist all mein Mitleid. Zwei Übersetzungen, die syrische und die aramäische, sagen, meine Gedärme sind in Aufruhr. So menschlich ist Gott. Gott hört auf seinen Bauch, auf sein Gefühl. Im Alten Testament ist eben der Darm der Sitz der Gefühle. Ja? So menschlich ist Gott. Und Jahwes Herz, das heißt sein Wille, verändert sich dabei. Sein Wille richtet sich jetzt gegen seinen alten Entschluss, Israel zu vernichten. Die Umkehr vollzieht sich gar nicht bei Israel, die vollzieht sich bei Jahwe. Die Umkehr, diese, die sich bei Jahwe vollzieht, ist also eine Abkehr von seinem Zorn über den Sohn und die Hinkehr zu einer barmherzigen Begnadigung dieses Unverbesserlichen. So ändert Gott seine Gerichtsentscheidung in einen Gnadenentschluss. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zorns. Warum? Was hat den heiligen Gott zu dieser Sinnesänderung veranlasst? Ist er in die Knie gegangen? Zeigt er Schwäche? Weiß er jetzt letztlich nicht, was er will? Warum ändert er seinen Entschluss, Gericht zu üben? Schließlich müsste er sich doch an seine eigenen Gebote halten. Dieses Gebot, das er im 5. Buch Mose Kapitel 21 gegeben hat. Ein störrischer Sohn wird gesteinigt. Gewiss, manchmal sind Gottes Ratschlüsse unergründlich, aber hier gibt Gott einen Grund an, sehr deutlich sogar. Er sagt, ich nehme mein Gericht zurück, weil ich nicht ein Mensch bin. Ein Mensch würde sich ganz von seiner Enttäuschung, von seinem Zorn und Rachestreben bestimmen lassen. Ich nicht. Denn Gott bin ich, nicht ein Mensch. Vers 9. Ich bin eben der ganz andere als der Mensch. Der Mensch würde in seiner Wut alles kurz und klein schlagen, würde ich auch gerne. Aber ich lasse als der ganz andere mein Erbarmen über meinen Zorn siegen. Und mein Erbarmen hat deshalb das letzte, das entscheidende Wort, weil ich der Heilige in deiner Mitte bin. Der Heilige in deiner Mitte. Darum hat mein Erbarmen das letzte Wort über meinen Zorn. Hier steht geradezu Heiligkeit gegen Gottes Zorn. Weil sich mein Erbarmen gegen meinen Zorn durchsetzt, bin ich diesmal ganz anders. Der andere. Eben der Heilige. Versteht ihr, es ist nichts weniger als Gottes Heiligkeit, die ihn so gnädig sein lässt. Der Gegensatz von heilig ist hier der Mensch, wie in den kultischen Texten auch. Gott ist der Heilige, der Mensch ist der Profane. Der heillose, unheilige Mensch lässt seinem Zorn freien Lauf. Gott, der Heilige, erbarmt sich über den Sünder, über den undankbaren Sohn, den Verlorenen. Ich werde nicht in Zornglut kommen. Was ist das für ein Evangelium mitten im Alten Testament? Aber das ist nicht der einzige Text des Alten Testamentes, der den heiligen Gott als den Gnädigen verkündigt. Und ich will jetzt nur zum Schluss einige wenige Auszüge aus der Vielzahl der alttestamentlichen Stellen nennen. Vor allem das Jesaja-Buch ist voll von ähnlichen Aussagen. Überraschend oft ermutigt der Prophet die Juden im babylonischen Exil mit der Wendung: Jahwe, dein Erlöser, der Heilige Israels. Der Erlöser und der Heilige werden parallel nebeneinander genannt. Jesaja 48, Vers 17, 49, Vers 7, 43, Vers 14. Ähnlich wie im Buch Hosea sind es jetzt eben auch nicht, das müssen wir wahrnehmen, auch jetzt sind es nicht die Guten, an die sich der Heilige Israels wendet. Boah, das finde ich so super, so super, so total. Der heilige Gott wendet sich nicht an mich, weil ich in der Heiligung gewachsen bin. Er wendet sich an mich als den Versager, an den Sünder. Schon im Alten Testament wendet sich der heilige Gott an solche, die in beschämender Weise an Jahwe schuldig geworden sind. Ihnen, den verlorenen Söhnen Judas, die unter seinem Gericht stehen, sagt er es zu. Viele von euch kennen den Text. So spricht Jahwe, der dich geschaffen hat. Interessant, das sagt er zu Israel und hier kommt das Wort Bara aus der Schöpfungsgeschichte. Schaffen aus dem Nichts. Ja? So spricht Jahwe, der dich aus dem Nichts geschaffen hat. Der allein für deine Existenz zuständig ist. Fürchte dich nicht, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin doch bei dir. Und durch Ströme? Nein, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, du wirst nicht versenkt werden, nicht wird die Flamme dich verbrennen, denn ich bin Jahwe, dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Jesaja 43. Weil ich, sagt Gott, der Heilige bin, fürchte dich nicht. Weil ich der Heilige bin, bin ich bei dir in allen deinen Nöten. Weil ich der Heilige bin, habe ich dich erlöst. Weil ich der Heilige bin, habe ich dich gerettet und werde ich dich retten. Ich, dein Retter. Ja, ich schaffe dich geradezu neu, dich, den Sünder im Gericht. In Babylon, du hast alles kaputt gemacht, die gute, heilvolle Gemeinschaft, die ich dir schenkte. Du hast sie aufs Spiel gesetzt, verspielt hast du sie. Doch weil ich der Heilige bin, mache ich jetzt mit dir einen neuen Anfang. So wie ich dich am Anfang aus dem Nichts der Geschichtslosigkeit geschaffen habe, wie damals die Welt, werde ich dich aus dem Gericht des babylonischen Exils neu schaffen. Aus dem Nichts, das durch deine Sünde entstanden ist. Das tue ich, weil ich heilig bin. Der Heilige Israels. So lebt das Gottesvolk des alten Bundes von dieser gnädigen Heiligkeit seines Gottes, der sein Volk getröstet hat, wieder ein alttestamentliches Zitat, und Jerusalem erlöst hat, der seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Völker, so dass alle Enden der Erde die Rettung unseres Gottes sehen. Israel selbst beruft sich auf diesen Gott. In dem Psalm 47, Vers 4. Unser Erlöser ist der Heilige Israels. Jahwe der Heerscharen ist sein Name. Unser Erlöser ist der Heilige, nicht unser Richter ist der Heilige, sondern unser Erlöser ist der Heilige. Ich frage mich, wie kommen wir in der Dogmatik dazu, Gottes Heiligkeit immer mit seinem Gericht zu verbinden? Finde ich total unverschämt. Nein, Entschuldigung, ich bin in St. Winnicke. Der Lobpreis der Gemeinde im Gottesdienst gilt, man höre und staune, der barmherzigen, vergebenden Heiligkeit Jahwes. Immer wieder sagt es, heißt es Psalm 71, Vers 22, im Selbstbekenntnis der Israeliten, immer wieder kränkten sie, die Israeliten, den Heiligen Israels. Er aber war barmherzig und vergab die Schuld der Heilige. Darum bekennt man im Gottesdienst, ich will preisen deine Treue, du Heiliger. Und damit bin ich bei dem morgigen Tag angekommen. Ich will preisen deine Treue, du Heiliger. Das ist die Überschrift ja eigentlich für den morgigen Abend. Das wollen wir dann aber ausschließlich am Neuen Testament herausarbeiten. Aber ich hoffe, euch ist aufgegangen, wie viel Evangelium im Alten Testament drinsteht, was das für ein tolles Trostbuch ist für uns.